Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Lieber Bert, Grüße aus Köln.
Du bist ja bekanntermaßen gleichermaßen ein Mann der Wissenschaft wie ein Mann der Praxis. Und deswegen hoffe ich, dass du mir und vielleicht auch den Hörern eine Erklärung für ein irgendwie doch gesamtwirtschaftliches Puzzle geben kannst. Ich sage mal drei Punkte, über die wir dann gleich diskutieren können. Ja, Russland verkauft seit ewigen Zeiten Rohstoffe und das deutsche Geschäftsmodell, das in 150 Jahren gewachsen ist, ist das des exportgetriebenen Wirtschaftswachstums. Die einen sagen, die deutsche Wirtschaft schwimmt wie ein Korken auf der Weltkonjunktur und die anderen sagen, kein anderes Land profitiert so von der Globalisierung. Interessant ist allerdings, dass die internationalen Institute eine Beschleunigung des Welthandels sehen, aber gleichzeitig die deutsche Industrie schwächelt und sie sagt, läuft nichts. Zweite Vorbemerkung, die Forschungsinstitute revidieren seit geraumer Zeit ihre Konjunkturprognosen, die so Anfang des Jahres bei 4% waren, auf 3%, und wir, das HI, sagen sogar, es wird weniger als 3%. Ja, und dritte Bemerkung, gleichzeitig zieht die Inflation an, was ja nicht so unmittelbar zueinander passt, weil nämlich an der Lohnfront schließlich also absolute Ruhe herrscht, obwohl der Arbeitsmarkt kräftig anzieht und obwohl gleichzeitig die Inflation anzieht. Ein teilweise natürlich auch deswegen, weil von den Medien gewisse Inflationsängste geschürt werden. Aber trotzdem ist das ein Puzzle. Kannst du mal versuchen, das zu einem Bild zusammenzusetzen?
Ich versuche mein Bestes, Bert. Und du hast einen wirklich interessanten Spannungsbogen aufgemacht, der sich einstellt, wenn man all diese Daten zur Kenntnis nimmt. Wenn man es zuspitzen würde, kann man sagen, auf der einen Seite die Nachfrage läuft. Das ist das, was ich im Welthandel manifestiert. Wir haben da keine Verklemmungen mehr. Unser Problem liegt aber auf der Angebotsseite, auf der Produktionsseite, dort, wo Unternehmen beschränkt sind in ihren Möglichkeiten, die Nachfrage auch zu bedienen. Und genau das ist diese Lücke, die wir feststellen. Wenn wir nochmal die letzten anderthalb Jahre zurückschauen, dann haben wir ja eine interessante Mischung von Angebots- und Nachfrageproblemen. Die Pandemie, der Lockdown im Frühjahr 2020 war ja ein symmetrischer Schock. Produktion wurde unterbrochen und die Leute sind noch nicht einkaufen gegangen, jenseits dessen, was sie brauchten oder was vielleicht online dann noch gemacht wurde. Das heißt, dieser symmetrische Schock auf beiden Seiten der Volkswirtschaften war ja auch dann die große Herausforderung. Die Hoffnung war, wenn man den Lockdown löst, ab Mai ist das auch passiert, dann läuft das wieder bei der Produktion an. Die Leute kommen wieder in die Unternehmen. Und wenn wir da noch ein bisschen Konjunkturpolitik machen, dann läuft auch die Nachfrage wieder. Im zweiten Halbjahr 2020 war das auch so und sind die Verdrückungsprobleme, die wir jetzt in den Beschaffungen von Vorleistungen und Komponenten haben, seinerzeit nicht allzu groß aufgefallen. Zumindest nicht so, dass sie ein solches Gap begründet hätten, wie du skizziert hast.
Und wir sehen seit Jahresanfang. Und wie es da ist.
Genau, wie es jetzt da ist und wie es sich jetzt manifestiert, und zwar in einer Breite, die im letzten Jahr auch nicht angelegt war. Wir haben im letzten Jahr schon ein bisschen gesprochen über Halbleiter und Chips, die wir in der Automobilbranche brauchten, und dem besonderen Effekt der Automobilhersteller, die in der Pandemie einfach abbestellt haben und dachten, sie sind ja sowieso die Könige der Straße und wenn sie dann wieder was brauchen, bekommen sie es auch. Faktisch ist aber die Produktion dann in andere Komponenten, in Consumer Electronics und Computer und alles Mögliche gegangen, und jetzt fehlt es und das steuert man auch nicht so leicht um. Die Kosten sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Die Zahlungsbereitschaft der Automobilisten ist eigentlich hoch und sie müssen sehen, dass sie das wieder kriegen. Dann kamen aber viele andere Dinge hinzu, ob das Holz, ob das Stahl war. Da haben wir auch bei dem Inflationsthema schon drüber gesprochen, als wir es mal diskutiert haben. Und so stehen wir ein bisschen ratlos da. Und wenn man heute auch beispielsweise die Wirtschaftsseiten der Zeitungen oder die Wirtschaftszeitung selbst nur nimmt, das Handelsblatt beispielsweise, dann hat man ja diese Disharmonie, nicht? Wir haben Hinweise, China kräpelt irgendwie rum, hat Wachstumssorgen, würde ich auch sagen, würde auch selbst gemacht mit einer unklaren Regulierung.
Ja, aber das ist doch auch, Entschuldigung, dass ich da ganz kurz eingrätsche. Hm. Einerseits sagst du, die Weltwirtschaft zieht an, aber gleichzeitig sagst du, China, der ja einer der größten Exporteure der Welt ist, schwächelt. Passt ja auch nicht zusammen.
Ja, auch das sind ja Signale, dass wir letztlich aus diesem Schock, den wir noch nie ja weltwirtschaftlich so hatten, nämlich einer Stillstandsökonomie im Frühjahr 2020, noch nicht richtig raus sind.
Aber China und, auch nicht.
Exakt, China auch nicht, wobei China ja noch andere Themen hinzukommen. Eine Verunsicherung auch durch das politische Regime. Also wenn man in China, natürlich war jetzt auch während der Pandemie nicht dort, aber schon vorher in China war, dann kriegte man ja mit, dass das, was so als Glanz vermittelt wird und als Weg auf das Jahr 2049, 100 Jahre kommunistischer Herrschaft, dass es mit vielen Blessuren und mit vielen Schattenseiten verbunden
und
ist.
Und Oberflächenpolituren.
Exakt, mit einer Oberflächenpolitur, wo du sehr schnell siehst, dass darunter tiefe Kratzer sind. Und das hat mit dem Misstrauen des politischen Regimes zu tun. Das hat auch mit dessen Agieren, wie jetzt beispielsweise im Tech-Sektor. Man greift mal ein, ne, um zu sagen, wer eigentlich hier das Sagen hat. Aber das führt natürlich auch zu Verunsicherung. Und das merken die in China natürlich auch. Insofern ist das auch nicht mehr so einfach.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Kommen wir aber zu Deutschland zurück.
Ja, Deutschland haben wir das Problem, wenn du mal auf die Branchen schaust, dann haben die aus dem zweiten Quartal bis ins vierte allen Weg nach oben genommen. Das ging für Maschinenbau, das ging für Elektrobau und so weiter, auch für Auto. Und das hat sich ab dem vierten Quartal gedreht, in das erste Halbjahr 2021 hinein. Einen deutlichen Unterschied. Und derjenige, der abdreht nach Süden, ist die Automobilbranche. Der Bau, das sehen wir auch allenthalben, hält sich stabil. Elektrotechnik außerordentlich stabil. Maschinenbau ist zwar noch ein bisschen unter Vorkrisenniveau, stabilisiert sich am aktuellen Rand, aber ist auch deutlich vorangekommen. Beachtlich ist das, was wir in der Automobilbranche sehen, ein Rückgang wieder auf unter 80% des Vorkrisenniveaus vom vierten Quartal 2019. Und das macht genau dieses Differenz oder diesen Spannungsbogen oder diese Disharmonie der Indikatoren deutlich. Hier ist eine zentrale Branche, die ja viel Rückwirkungen hat, ob das für den Stahlbereich ist, ob das für andere ist, die einfach in dieser besonderen Produktionsknappheit oder Verengung ist.
Gut, okay, das ist mal akzeptiert. Kleine Zwischenbemerkung, ich komme gleich aber mal aufs Thema zurück. Ich persönlich glaube nicht, dass der Maschinenbau wieder so schnell zur alten Stärke sich aufschwingen wird. Warum? Weil man sich in China mittlerweile selbst einen veritablen Konkurrenten gezüchtet hat. Die Chinesen können nicht so tolle Maschinen bauen wie Deutschen, aber sie können so gute Maschinen bauen, dass sie auf in den anderen Entwicklungsländern außerordentlich wettbewerbsfähig gegenüber den sehr teuren Deutschen sind.
Ja, aber das ist natürlich ein Thema, das nicht erst mit der Pandemie begonnen hat, sondern das ist ein strukturelles Thema, was die Wettbewerbsposition des Maschinenbaus betrifft. Auf der anderen Seite ist unser Maschinenbau auch im wirklichen Sinne außergewöhnlich.
Ja,
und das siehst du auch in der Belieferung Nordamerikas und dieser Märkte. Ja. Also die wissen, was sie zu tun haben und die wissen auch, dass sie über Industrie 4.0 Konzepte da noch zu anderen Kostenstrukturen auch kommen können. Aber vielleicht noch eine Sache nochmal zum Welthandel, so zur Einordnung. Weil auf der anderen Seite, wir haben dieses Gap, aber wir müssen schon sehen, nach der Finanzkrise hat es 20 Monate gedauert, bis der Welthandel das Niveau von vor der Krise wieder erreicht hatte. Jetzt nach der Corona-Krise hat es 8 Monate gedauert. Und das ist schon spannend. Das zeigt einfach, dass für sich genommen ein ökonomisches System schneller sich wieder berappelt, wenn der Schock nicht ökonomisch, sondern politisch ist. Und das war ja die Pandemie. Sie ist ja kein ökonomisches Phänomen.
Ja, aber auch hier wieder kleine Gegenrede. Seit Mitte des letzten Jahrzehnts hat die Globalisierung vielleicht keine Pause eingelegt. Sie ist aber deutlich langsamer geworden. In den Jahren zuvor davor hatten wir eine Welthandelselastizität von 2. Das heißt, der Welthandel ist doppelt so schnell gewachsen wie die Weltwirtschaft. Und jetzt ist mal gerade der Gleichschritt. Nicht?
So ist es. Aber da kann ich ja nur, es ist eine tolle Vorlage und ich meine, gelegentlich soll man ja auch Elfmeter verwandeln, also anders als bestimmte Kanzlerkandidaten. Ja. Da muss ich einfach sagen, das ist ja großartig in dem Buch, die erschöpfte Globalisierung beschrieben.
Von dir geschrieben, jawohl, jawohl.
Und jetzt ist gerade erschöpft durch die Pandemie in diesen Tagen als neuer Band erschienen, der das auch nochmal aufnimmt. Das ist genau der Punkt. Aber auf der anderen Seite, gerade vor diesem Hintergrund, ist es weiterhin spannend, dass der Welthandel so schnell nach der Corona-Krise wieder sich berappelt hat. Und irgendwie muss das ja auch wieder, den Indikator haben wir noch nicht mit reingebracht, zu den Finanzmärkten in Einklang gebracht werden.
Ja.
Finanzmärkte sind im Grunde, ich überspitze jetzt mal, nach 4 Wochen Lockdown waren die schon wieder auf dem normalen Track. Mhm. Und wenn ich mir das anschaue, nach 20 Monaten waren alle Aktienindizes weltweit nach der Finanzkrise noch im Minus. Es ist nur der Spanische noch im Minus. Alle anderen sind kräftig im Plus, ob das der Dow Jones ist, ob es der DAX ist, ob es der französische oder der Eurostox ist. Und das zeigt auch, da scheint auch irgendwie eine andere Grundperspektive sich zu verankern, die eigentlich zu dem, was du am Anfang zitiert hast, passt, was die weltwirtschaftlichen, die Weltorganisation IMF und andere thematisiert. Gut.
Aber für Deutschland manifestiert sich das nicht, sonst würde man die Konjunkturprognosen nicht deutlich runter reduzieren. Und von dem V als Symbol für die Erholung redet man ja schon lange nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass wir im Laufe dieses Jahres nochmal das Produktionsniveau von Anfang 2000 sehen werden. Das ist aber ein anderer Punkt. Aber wenn die Wirtschaft ein bisschen schwächelt, wie wir es gegenwärtig der Fall haben, und wir noch freie Kapazitäten haben, zieht doch gleichzeitig die Inflation in Deutschland ungemein ab. Ja. Klar, da gibt es Sonderfaktoren, da gibt es die Mehrwertsteuer, da gibt es die CO2-Abgabe und. Aber selbst wenn man das bereinigt, haben wir immer noch einen Inflationsschub und interessanterweise ist. Auch in der Eurozone haben wir ein markantes Anziehen der Inflation. Und da gab es diese Sonderfaktoren, also die CO2-Abgabe und die Mehrwertsteuersenkung wieder höher. Die gab es nicht. Also ist es auch ganz komisch. Wir sehen in der Eurozone Preissteigerungstendenzen, die eigentlich nicht zur Realwirtschaft passen, zumal ja auch wir keine Lohndynamik haben.
Genau, das ist der spannende Punkt. Und wenn du die Zahlen anschaust, die sprichst an, die 3% Inflation für die Eurozone im August erwartet waren, auch von der EZB 2,7 und von den Betrachtern dieses Marktes 2,2 war die Inflation im Juli. Und der entscheidende Treiber ist der Preis für Energie. Nicht? Die ist über 15% teuer,
gegangen.
Die ist wirklich durch die Decke gegangen. Lebensmittel, Genussmittel hält sich einigermaßen mit 2%, also im Rahmen letztlich. Industriegüter sind allerdings auch teurer geworden. Und das ist schon ein bisschen auch ein Hinweis auf das Verknappungsthema, was wir eben hatten. Die sind um 2,7% teurer geworden. Und auch richtig ist, du hast es angesprochen, die Kerninflation, also ohne Energie und Lebensmittel, erhöhte sich von 0,7 auf 1,6. Also da haben wir jetzt was anderes in der Pipeline. Und man kann schon berechtigt sagen, wir müssen da etwas genauer noch hinschauen. Gleichwohl bleibe ich dabei, solange wir kein Perzeptions-, also kein Wahrnehmungsthema haben, ist es jetzt Inflation? Kommt es zu einer Preis-Lohn-Preisspirale? Ist es noch zu handeln und eigentlich auch einzudämmen? Jetzt muss man auch nicht gleich ganz unruhig werden, aber interessant. Also ich sag mal, die eigentliche Spannung ergibt sich aus dieser Diskrepanz dieser vielen Indikatoren, die nicht so ganz richtig zusammenpassen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Ja, aber wie gesagt, an der Lohnfront haben wir noch absolute Ruhe. Ja. Bislang, es laufen auch noch Tarifverträge. Und der Arbeitsmarkt läuft ja auch erstaunlich gut.
Ja.
Und das ist doch eigentlich ein gewisser Nährboden, dass irgendwann auch wieder eine Lohnwelle kommt. Zumal ja irgendwann wird ja auch die Arbeitskräfteverknappung aufgrund der demografischen Wanderung.
Ja.
Das heißt, ich sehe kein akutes Inflationsproblem, aber ich sehe ein mittelfristig latentes. Aber interessanterweise wird das ja immer noch von der EZB absolut kategorisch nicht gesehen.
Ja, Arbeitslosigkeit und dahinterstehende ja auch Verfügbarkeit von Arbeitskräften. Das ist schon spannend. Wir haben jetzt 5,6% Arbeitslosigkeit im August gehabt. Nochmal, auch saisonunüblich ist sie zurückgegangen. Die Kurzarbeiter, Anzahl der Kurzarbeitergeldempfänger liegt ist erstmals in der Pandemie unter 2 Millionen. Also da sind noch welche drin. Und das sind häufig auch Branchen wie im Bereich Automobil, wo einfach Produktionsstillstand herrscht. Wir konnten das hier in Köln auch hören. 2 Monate Sommerferien und danach fangen sie auch nicht mit der Produktion an, weil ihnen einfach die Teile fehlen.
Da wird es natürlich auch ein strukturelles Problem geben, weil also sehr viele Beschäftigte in der Automobilindustrie sind ja in der Montage drin. Und allein das Montieren eines Verbrenners ist ja unglaublich arbeitsintensiver. Also da werden wir schon ein bestimmtes Problem haben. Aber nur meine Frage, glaubst du, und wenn ja, wann, schwappen die Engpässe, die du alle beschrieben hast, irgendwann über Löhne auch auf die Preise durch?
Also es gibt aus meiner Sicht 2 Überlegungen dazu. Das eine ist, natürlich haben wir in Engpass-Sektoren auch Lohnprämien gesehen und entsprechende Lohndrift, die also höhere Zuwächse, das ist ja ein Knappheitssignal. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das, was wir eine veränderte Präferenzlage der Beschäftigten nennen, also eine änderte, was ist ihnen eigentlich wichtig? Wenn du heute Einstellungsgespräche führst, dann geht es um die Arbeitszeit, dann geht es um die Frage, wie viel Homeoffice und die Lohnziffer, oder die liche Ziffer, aber die Lohnzahl ist natürlich auch, die ist irgendwie natürlich relevant, aber daran scheitert es in der Regel nicht. Mhm. Sondern man ist eher bereit, ich nenne das mal Qualitätsfaktor der Arbeit zu setzen, damit man dann mehr Zeitsouveränität hat, damit der Ausgleich von Familie und Beruf besser gelingt, als auf das eigentliche Niveau. Deswegen verschiebt sich der Druck etwas. Also ich glaube, dass die Barlohnentwicklung nicht mehr das eigentlich zeigt, was die Arbeitgeber als Kosten des Faktors Arbeit haben. Es gab ja mal in den früheren Zeiten beim Sachverständigenrat auch die Übung zwischen Konsumentenlohn und Produzentenlohn zu unterscheiden.
Kenne ich noch.
Genau, ne? Ja, klar, da gehe ich ja mal von aus. Also Bert, wenn du dich da jetzt nicht dran erinnern könntest, dann wäre ich jetzt aber wirklich heute, wäre der Tag für mich gelaufen. Nein, aber im Ernst. Das bewegt sich auseinander und wir kriegen das empirisch ja nicht so leicht gefasst, nicht? Und insofern, das, was wir sehen, ist, dass die Demografie uns ab Mitte des Jahrzehnts in Verknappung bringt. Bis 2030 fehlen uns über 3 Millionen Erwerbspersonen, demografiebedingt. Also schon unterstellt, dass wir netto 200.000 Zuwanderung jedes Jahr haben. Herr Scheele von der Bundesagentur hat gesagt, wir brauchen 400.000. Ja. Das kann man so sehen, aber wenn du 400.000 Nettozuwanderung hast, dann brauchst du aber über 1 Million, die kommt und 800.000, die gehen oder so. Ja, ne? Also und man darf sich da nicht täuschen, das sind ja nicht 400.000 Integrationen, sondern es sind über 1 Million, die wir zu integrieren haben. Das ist ein ganz anderer
Ausdruck. Die kommen eher nicht aus Belgien oder Niederlanden.
Ja.
Aber trotzdem, wie erklärst du denn, dass die Deutsche Bundesbank immer noch fest an ihrer Prognose festhält, dass trotz aller realwirtschaftlichen Misslichkeiten wir demnächst eine 5 bei der Inflation sehen?
Ja gut,
die sind ja irgendwie auch nicht hinterm Mond.
Nein, aber natürlich hat die Bundesbank auch nicht nur einen Diskurs mit der Öffentlichkeit zu führen, sondern auch mit den anderen Partnern im Eurosystem und mit der EZB.
Also das ist eine politische Hausnummer.
Ich will es nicht überspitzen, aber ein bisschen auch. Denn natürlich hat der Weidmann wenig Verbündete im EZB-Rat, wenn man mal von Herrn Holzmann, der österreichischen Nationalbank-Gouverneur, absieht, die ähnlich skeptisch und wie ich auch finde, berechtigt skeptisch gegen den Durchlauf der Kaufprogramme sind, sondern auch fragen, müssen wir jetzt nicht das mal ein bisschen zurücknehmen. Auch die Deutsche Bundesbank wird sich angucken, was sie mit der Konjunkturprognose macht. Sie ist, glaube ich, noch etwas über 3% oder 3,5% und wird sicherlich auch gucken, aufgrund der erkennbaren Indikatoren und der Prognosekonsens, du hattest ihn eingangs erwähnt, der ist jetzt gerade bei 3,3, der kommt von 3,7 im letzten Jahr. Also da wird sich auch was tun, aber bei der Inflation ist das natürlich schon eine starke Aussage und ich glaube, die Diskussion, die sich auch in Amerika breit macht, nach den Äußerungen des dortigen FED-Chairman Paul, wohin gehen wir eigentlich? Wie kriegen wir eigentlich den Durchschnitt der Inflation in den USA auf 2%, nach lange drunter, jetzt lange drüber, wieder eintariert? Das ist ja auch alles nicht eingeübt. Wir sind ja noch nie aus solchen massiven Kaufprogrammen an unterschiedlichen Anleihemärkten wirklich rausgegangen. Das muss man ja mal sehen. Ja, man sicher, hat sich vielleicht ein bisschen verkürzt. Und das ist genau kommunikativ zu Beginn. Und da würde ich sagen, ist der Beitrag der Bundesbank auch ein Teil mit dieser Inflationsprognose.
Ja, aber die Diskussion, dass das Wording der EZB ist ja ein bisschen fragwürdig. Sie bleiben beim Inflationsziel von 2%, nennen es aber dann symmetrisch. Das heißt, sie können noch 5 Jahre die expansive Politik weitermachen. Das verbirgt sich doch letztlich dahinter.
Eigentlich ja, nicht? Weil Sie haben ja auch sehr lange hingenommen, dass es weit unter 2% war. Und insofern, das ist auch noch nicht ausbuchstabiert. Und das ist, denke ich, auch ein Gerangel um die Strategie. Und insofern muss man eine solche Strategie auch einfach ganz nüchtern betrachten, dass auch Bundesbankprognosen natürlich einen politischen Kern haben.
Ja, aber wenn man eben auch um die Kreditwürdigkeit bestimmter Staaten der Eurozone, die ja zunehmend wirtschaftlich heterogener wird, nicht zu gefährden, wird sie das weitermachen müssen. Und siehst du da nicht die Gefahr, dass sich die jetzt steigende Inflation, die wir jetzt mit ganz vielen Sonderfaktoren erklären, sich möglicherweise nicht doch verfestigt?
Ja, vielleicht das Risiko hat zugenommen. Ich bleibe aber dabei, solange es nicht in den Löhnen weitergereicht wird. Und wir sehen jetzt, lassen wir mal den von uns zuletzt ja diskutierten Bahnstreik mal außen vor. Naja, der hat ja keine gesamtwirtschaftliche...
Keine Gewerkschaft.
Genau, die hier ernst zu nehmen. Genau. Aber das sehe ich im Augenblick nicht. Das wird man sich sehr genau anschauen. Auch die Gewerkschaften wissen sie ja, was sie in ihren Branchen haben. Und ich meine, ich mal gerade unsere Industriegewerkschaften nehmen, ob das die IG Metall ist, ob das die IG BCE ist. Die sind ja sehr nah, auch in ihrer Einschätzungsfähigkeit an den Möglichkeiten der Unternehmen. Und das wird man, glaube ich, auch sehen. Denn was hier im Augenblick die Unternehmen erleben ist, sie machen zwar ordentlichen Umsatz, aber nicht in jeder Ecke ist es auch angesichts der gestiegenen Vorleistungspreise eine entsprechende Gewinnsteigerung. Also da muss man auch sehr genau, denke ich, ein Auge drauf haben. Und was du zu Europa sagst, das ist ja auch ein spannender Punkt. Wenn man mal genau jetzt sich Italien und Spanien anguckt, auch Portugal, so ganz schlecht performen die im Augenblick ja nicht. Nein. Portugal, die ja auch einen sehr scharfen Lockdown hatten, bewegen sich raus. Spanien geht da ganz ordentlich mit um. Italien hat unter Draghi doch einen anderen Antritt gewonnen und die Mehrheit der Menschen ist auch zufrieden, dass es mal in besseren Händen ist und auch die Dinge verlässlich geregelt werden. Da könnte man fast sagen, das Kalkül der Notenbank geht auf. Denn die stellen sich auf ein besseres Fundament und das noch ein Stück zu begleiten, kann man verstehen, aber irgendwo ist das Argument dann auch weg, wenn sie es denn getan haben. Also die Rücksichtnahme auf die Schuldensituation der Südländer ist vielleicht gar nicht mehr so bedeutsam.
Gut. Letzte Frage. Siehst du, dass das Gespenst der Stagflation aus den Lehrbüchern in die Realität zurückkehrt? Das heißt, die Gleichzeitigkeit, dass wir eine, sagen wir mal, vor sich hin tümpelnde Realwirtschaft haben, aber trotzdem kräftige Preissteigerungen.
Naja, das Spannende war ja in den späten 70er, frühen 80er Jahren, dass dieses Stagflationsphänomen auch mit hoher Arbeitslosigkeit, steigender Arbeitslosigkeit verbunden war und die Inflation vor allen Dingen monetär getrieben war. Wenn ich mir jetzt mal anschaue, wo wir hineinlaufen, dann würde ich mal als Hypothese heute sagen, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, indem wir für Deutschland eine Verknappung bei der Beschäftigung haben und damit der Arbeitsmarkt unter Druck der schwindenden Erwerbspersonen oder geringeren Erwerbspersonenpotenzials steht. Auf der anderen Seite wir aber einen enormen Strukturwandel zu bewältigen haben, der natürlich das Wachstum auch beeinflusst und die Dynamik der Unternehmen, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, will ich das für eine solche Phase nicht ausschließen. Im Augenblick würde ich sagen, dass wir in den nächsten Jahren eher nochmal damit geprägt sind, dass wir aus dieser Nachsortierungsphase, dieser Nachruckeleffekte der Pandemie in den Lieferengpässen, dass wir da rauskommen. Es ist jetzt schon so, wenn du in bestimmte Preise reinguckst und bestimmte Vorleistungen, es beruhigt sich. Also auch zum Jahresende geht man davon aus, dass oder bis dahin, dass bei den Halbleitern sich auch in der Automobilbranche wieder eingependelt hat, sodass von daher auch die Lieferungen möglich sind. Und dann haben wir möglicherweise einen enormen Nachholeffekt, der uns im Jahr 2022 ein sehr viel stärkeres Wachstum bringt. Sodass also von daher Stagflation noch nicht für das nächste Jahr, aber eher als perspektivisches Thema in einer alternden Gesellschaft.
Das sehe ich ja auch, zumal ja auch, das ist ja aber ein deutsches Problem, nämlich die deutsche Inflation gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Die deutsche Inflation ist ja letztlich eine Erscheinung, die durch die nationale Presse geht. Ja, es gibt kein Inflationsziel für Deutschland. Sowieso trotzdem nicht. Wird es dort immer kolportiert. Es gibt nur noch ein europäisches Inflationsziel. Nur dem ist die EZB verpflichtet. Aber was du beschrieben hast, bedeutet ja, dass möglicherweise das europäische Inflationsziel erreicht werden kann, aber das deutsche Inflationsziel Ziel aus dem Zusammenwirken von Bevölkerungsalterung und dem, sagen wir mal, Wandel in der Energiepolitik zur Dekarbonisierung, das ist ja auch letztlich ein gewisser Teuerungstreiber, dass wir hier ein spezifisches relevantes Problem in Deutschland bekommen werde, wo die EZB eigentlich keine Legitimation hat, darauf zu reagieren.
Ja, aber vermutlich wird das ja auch durchwirken, Deutschland mit gut einem Drittel Anteil der gesamtwirtschaftlichen Leistung in der Eurozone. Und wir ja auch in anderen Bereichen, also in allen Ländern der Eurozone ja unter dem Fit for 55-Programm der EU für 2030 stehen. Das heißt, die ganzen Preisveränderungen auch in den Sektoren, die bisher nicht im Zertifikatehandel drin sind, Verkehr und Wohnen zum Tragen kommen. Also der Teil wird auch in anderen Ländern, insofern wird es die EZB genau zu betrachten haben. Aber ich finde nochmal den damit auch positiv zu Ende der Ausblick auf das nächste Jahr, vielleicht ist 2022 dann ein Jahr der positiven Überraschungen, denn wenn die angebotsseitigen Verklemmungen beheben, dann haben wir ja im Umfeld doch eher robuster Nachfrage auch die Chance, dass das wieder zusammenpasst und dass das Puzzle, was du eingangs beschrieben hast, sich für 2022 auflöst.
Auflösen wird. Da würde ich wieder mit dir mitgehen, aber ich glaube, das allgemein kolportierte Ziel, dass wir, sagen wir mal, im Herbst diesen Jahres die Wachstumsverluste des Corona-Einbruchs des letzten Jahres überwunden haben, das sehe ich noch nicht. Aber du hast ja Hoffnung gemacht für das nächste Jahr und da bin ich bei dir. Und ich bedanke mich für das muntere Gespräch.
Danke dir.
Das war Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes.
Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.